liebe Gemeinde, nicht selten höre ich, und das nicht nur innerhalb der Kirche, dass es wichtig ist, dass die Menschen sich nach den Geboten richten sollen. Und wenn ich dann zurückfrage, welches Gebot sie meinen, sagen viele, du sollst nicht töten. Das ist das wohl bekannteste und scheinbar einfachste Gebot. Über eine Reihe zu den Geboten bin ich also jetzt beim, je nach Zählung, aus meiner Sicht beim 6. Gebot angelangt. Aber was bedeutet dieses Gebot eigentlich? Du sollst nicht töten. Gilt das nur für andere Menschen? Oder gilt das auch für Tiere? Oder für Pflanzen? Gilt es in jedem Falle auch für Soldaten oder Polizisten? Oder müssen wir hier Ausnahmen machen, weil hier eine Tötung eines Menschen, sei es aus Notwehr oder zur Abwehr von Gefahren, doch erlaubt ist? Sie merken schon, das Gebot ist gar nicht so einfach zu verstehen. Und wenn man den hebräischen alten Text genau übersetzt, so ist die Formulierung, du sollst nicht töten, keine gute Übersetzung. Es heißt nämlich dort, genau übersetzt, du sollst nicht morden. Das heißt, ein Mord ist eine Tötung eines Mitmenschen aus Habgier, aus Heimtücke, aus Bosheit, ohne gerechten Grund, aus niederen Beweggründen, heißt es so schön auf dem Gesetz. Der Wortlaut, der in unserer Bibel steht, in fast jeder Übersetzung, können Sie gucken, wo Sie wollen, ist nicht genau und wird deshalb häufig auch benutzt von vielen, von Vegetariern. Nichts gegen Menschen, die in ihrer Ernährung mit guten Gründen auf Fleisch verzichten, aber auf dieses Gebot ist nicht genau. Im Alten Testament ist das Verzehren von Fleisch kein Problem, jedenfalls ab Noah. Und die Todesstrafe ist auch normal für unser Problem. Und die Tötung von Feinden durch Soldaten auch kein Problem. Und sie alle verstoßen im Alten Testament nicht gegen das Gebot, du sollst nicht töten. Also worum geht es dann im 6. Gebot? Der Einzelne mit seinem Leben soll geschützt sein vor der Gewalttat und Willkür seiner Mitmenschen. Gut so. Und dann scheint es ja schon viel einfacher sein, das 6. Gebot zu befolgen. Ich vermute mal, wenn ich so in die Runde schaue, ich schließe mich da mal mit ein, hat bisher geklappt. Ein Mörder war ich bisher nicht und ich vermute mal, Sie auch nicht. Und dann fertig, oder? Wir könnten ja schon jetzt am Ende der Predigt sein und sagen, anscheinend geht das uns insofern nicht an, weil wir befolgen es ja längst. Fertig. Aber ich habe Ihnen ja schon mehrfach betont, eigentlich sind die Gebote weniger als Verbote zu verstehen, die wir einfach abhaken könnten, dann sind wir mit ihnen fertig, sondern sie wollen uns anregen, nicht nur das Falsche, sondern auch das Richtige vor Augen zu haben. Und dann mit freiem Gewissen in diese Richtung auch zu handeln. Für ein solches freies Gewissen sind die Gebote da. Auch das Gebot, du sollst nicht töten, / morden. Und nun ist es interessant, dass, wir haben gerade die Frage 1 des Heidelberger Katechismus miteinander gesprochen, dass der Heidelberger Katechismus, der ja auch die Gebote auslegt, in einer Frage hier weitergeht. Wenn Sie Lust haben, können Sie es mitlesen, 1352, müssen Sie aber nicht. Der Heidelberger Katechismus fragt hier, haben wir das Gebot schon erfüllt, wenn wir unsere Nächsten nicht töten? Wenn wir nicht morden, könnte man jetzt auch einfach sagen. Die Antwort lautet, 1352 die Seite, Frage 107 Antwort, die Antwort lautet nein. Also, noch nicht fertig. Indem Gott Neid, Hass und Zorn verdammt, will er, dass wir unsere Nächsten lieben wie uns selbst, ihm Geduld, Frieden, Sanftmut, Barmherzigkeit und Freundlichkeit erweisen, Schaden so viel uns möglich von ihm abwenden und auch unseren Feinden Gutes tun. Fangen wir mal mit der Frage an. Was steckt denn hinter der Frage, haben wir das Gebot schon erfüllt, wenn wir unseren Nächsten nicht töten? Und diese Frage verrät ja schon eine bestimmte Haltung. Habe ich genug getan, wenn ich das und das tue? Kennen Sie das? Habe ich genug für Gott getan, wenn ich meinen Nächsten nicht umbringe, auch wenn ich manchmal ziemlich sauer auf ihn bin? Habe ich schon das Gebot erfüllt, wenn ich vielleicht sogar nicht einmal den Gedanken jemanden umbringen könnte? Also es gibt ja Leute, die jemanden umbringen, aber das tue ich nicht. Ich befolge also Gottes Gebot. Ich bin sogar noch besser, ich bringe nicht mal in Gedanken jemanden um. Also, ich befolge das Gebot, ich schaffe das. Liebe Gemeinde, merken Sie, was das Problem bei dieser Antwort ist. Wenn ich nämlich so frage, reicht das, ist das schon genug, dann meine ich doch immer, dass die Gebote dazu da wären, mich an ihnen abzuarbeiten. Als ob es darum ginge, sie einfach einzuhalten. Was wäre denn gedanklich gegeben, wenn der Heidelberger Katechismus einmal auf die Frage antworten würde, etwa so, ja, wenn du keinen umbringst, hast du das Gebot erfüllt. Wenn das die Absicht wäre, dann wollten die Gebote nur eine äußere Handlung von mir regulieren. Natürlich, so würde ich auch sagen, wir leben im Prinzip deutlich besser, wenn wir davon ausgehen, dass der neben uns sitzende Mensch nicht die Absicht hat, uns auszulöschen. Es ist grundsätzlich positiver, auch fürs Miteinander. Ein Leben, das immer davon ausgeht, dass Menschen einander nach dem Leben trachten, das also von Misstrauen anderen gegenüber geprägt ist, ist nicht schön. Und es gibt Gesellschaften, wo die Angst vor anderen so stark ist, dass man Wachpersonal braucht, um sicher leben zu können. Ich bin sehr froh, dass das hier nicht so ist. Aber die Frage, wann habe ich es denn geschafft, das Gebot so zu befolgen, dass es genug ist, sie fragt ja verkehrt. Sie zeigt immer noch auf, dass wir meinen, es vor Gott schaffen zu wollen oder zu können. Und die Frage, die ist verkehrt. Wir können das Gebot nicht einfach erfüllen, nicht abhaken. Dazu ist es nicht da und dann wäre ganz schnell so ein falscher Geist da. Dann könnten wir sagen, ich bin ja fertig damit, ich habe es ja geschafft. Aber in den Geboten geht es vielmehr darum, uns Wege zu weisen, Linien. Und sie wollen uns in unserem Leben helfen, im Miteinander. Und deshalb, so sieht es jedenfalls der Katechismus, ist das Ziel der Gebote nicht, bestimmte Dinge nicht zu tun, sondern andere geradezu einzuüben. Und dann gibt es Worte, die Sie mitgelesen haben oder mitgehört haben. Geduld, Frieden, Sanftmut, Barmherzigkeit dem Mitmenschen erweisen. Darin besteht der eigentliche Sinn des Gebotes. Du sollst nicht töten. Nun könnte man ja auch hier so herangehen, dass man sagt, ja, aber bin ich denn barmherzig genug, wenn ich nicht rumschreie? Obwohl mir jemand ziemlich wehgetan hat. Kann ja ganz schön schwer sein. Nicht jemanden fertig zu machen, obwohl der einem das Leben ganz schön schwer machen kann. Nicht über jemanden herziehen, obwohl ich genau weiß, dass der es verdient. Und Sie merken, auch solche Sätze kann man wiederum so verstehen, als ob ich meine, ich müsste sie erfüllen. Die Frage, wann habe ich genug getan, die ist verkehrt. Denn die vergiftet an dieser Stelle das Verständnis des Gebotes. Weil wann habe ich genug getan, richtet die Frage und den Blick nur auf mich selber und nicht auf den anderen. Vielleicht rechnet sie sogar damit, dass ich eine Gegenleistung bekomme, vielleicht sogar von Gott. Warum sollen wir denn so handeln? Warum sollen wir denn demütig und sanftmütig sein? Weil wir das gerne tun. Weil uns das wichtig wird. Anders gesagt, die Gebote sind nicht dazu da, damit wir sie abhaken, als ob sie eine von außen auf uns zukommende Sache wäre, die uns etwas aufnötigt, sondern das Ziel der Gebote ist es, mit Lust und Liebe auch dieses Gebot, diesen Satz uns zu eigen zu machen. Nun könnte man, wenn man ein bisschen weiter darüber nachdenkt, ganz viele etwa dieser Worte aus dem Heidelberger Katechismus herausgreifen. Ich nehme nur eins heraus. Und das ist ein Wort, was ein bisschen altertümlich klingt. Das Wort Sanftmut. Das Wort kenne ich vor allen Dingen nur in christlichen Kreisen. Das ist vielleicht auch ein Problem. Ein bisschen Bibelsprache ist es vielleicht auch. Aber ich vermute auch, dass kaum jemand von Ihnen dieses Wort so aktiv in seinem Wortschatz gebraucht. Ist nicht mehr so üblich. Aber es macht für mich so viel deutlich. Es verbindet nämlich die Worte sanft und Mut. Der Philosoph und Aphoristiker Ernst Hauschke hat mal wunderbar formuliert, wer die Sanftmut als Schwäche ansieht, verkennt ihren Mut. Es braucht nämlich Mut, beim Gesetz der Gewalt nicht mitzumachen. Wie leicht ist es doch, in den Fällen, wo mich jemand beleidigt, diesen Weg einfach weiterzugehen und dementsprechend auch zu reagieren. Das aber erzeugt nicht in wenigen Fällen eine Spirale, die zumindest dazu führt, dass Beziehungen gestört werden können. Ja, manchmal sogar jahrelange Distanz daraus geworden ist. Es gibt nicht wenige Familien, da ich nicht aus Marienberghausen komme, weiß ich nicht, wie das hier ist, in denen es immer wieder Krach gab, weil keiner nachgegeben hat. Sanftmütig zu sein, den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen, das kostet Mut. Oder denken wir an klassische Fälle von Ausgrenzung. Ich weiß nicht, ob Sie sich an Schulklassen erinnern. Ich weiß noch, damals beim Sport war ich immer der Letzte. Sie wahrscheinlich nicht. Kann ich Sport erinnern, uns nicht. Oder am Arbeitsplatz. Oft gibt es jemanden, der einfach Außenseiter ist. Der da nicht bei allem mitmacht. Vielleicht, weil er ein bisschen langsamer denkt. Oder unsportlich ist. Oder sich auch einfach blöd benimmt. Gibt es ja auch. Außenseiter sind nicht immer die liebsten Menschen. Aber wenn nun jemand den Mut aufbringen sollte, nicht mitzumachen und kleine Schritte auf diesen Außenseiter zuzugehen, vielleicht sogar, es ist keiner mehr hier, der Sportunterricht hat, aber wenn man Sportunterricht gerade mal solche Leute wählt, die man sonst nicht wählen würde, nur für ein Mal. Das sind kleine Versuche von Sanftmut. Vielleicht würden wir auf Neudeutsch sagen Zivilcourage. Sie haben es vielleicht mitbekommen, das Unwort des Jahres, vorletzte Woche gewählt, lautet Remigration. In den letzten Tagen noch sehr viel in den Mündern vieler gewesen. Es bedeutet Ausländer raus. Und auch diejenigen, deren Eltern nicht in Deutschland geboren sind. Ich gebe zu, dass wir solche Parolen Angst machen. Und das Gedankengut, das dahinter steht, auch. Damit ist gar nicht gesagt, dass es leicht ist, Menschen aus anderen Ländern und Kulturen in Deutschland zu integrieren. Das ist oft sogar sehr schwer. Es kommen ja nicht nur Gutmenschen von dort, sondern ein Teil der schwierigen Menschen ist auch bei den Geflüchteten nicht anders als bei uns da. Aber dann kommt dazu, nicht nur wir haben es schwer, viel schwerer haben es die Geflüchteten, die ihre Heimat und oft auch ihre Familien verlassen haben und geflohen sind aus Not. Menschen liebevoll zu behandeln, beinhaltet auch die Geflüchteten. Sanftmut bedeutet nicht nur an sich selber zu denken, sondern Mechanismen, die das Leben schwer machen, zu durchbrechen. Es kann Situationen geben, wo es gut ist, Menschen auf Fehler hinzuweisen. Aber auch hier macht der Ton die Musik. Wir werden die Einsicht des anderen im Regelfall nur gewinnen, wenn es mit Sanftmut geschieht. Sanftmut meint nicht, alles mit sich machen zu lassen. Also Sie kennen vielleicht, kennen Sie den Begriff Demutszwiebel? Manche Frauen tragen eine Demutszwiebel. Ein bestimmtes Verhalten von Menschen, Frauen auf älteren Grades in bestimmten Strukturen, Frauen hatten demütig zu sein. Das meint nicht sanftmütig. Demütig, so eine Art Duckmäusertum ständig zu spielen, das ist nicht gemeint. Sanftmut meint ein aktives Eintreten dafür, dass eine Gesellschaft miteinander leben kann und Vertrauen eingeübt wird. Von Jesus heißt es, dass er sanftmütig gewesen ist. Ja, der ganze Weg der Erlösung zeigt Gottes Sanftmut. Er kommt nicht daher mit Gewalt, sondern im unscheinbaren Bruder. Und Paulus rechnet die Sanftmut zu den Geistesgaben. Daher hat der Heidelberger Katechismus das natürlich. Aber wichtig ist es hier, dass der Ton die Musik macht und dass wir hier den richtigen Zugang finden. Sanftmut wird nicht von außen erzwungen, sondern wir wollen sie gerne einüben. Das ist das Ziel. Die Gebote sind nicht dazu da, um Gott zu gefallen. Er liebt uns schon, ohne dass wir dafür was tun. Sondern vielmehr wollen uns die Gebote dazu helfen, dass wir gut miteinander leben. Sie fordern uns deshalb auf, immer wieder neu darüber nachzudenken, wie wir Sanftmut einüben können. Manchmal gibt es ganz ungewohnte Wege und Hilfen. Und deswegen möchte ich Ihnen am Schluss noch eine Geschichte erzählen mit etwas Augenzwinkern. Eine Geschichte, in der auf ganz eigene Weise Sanftmut verdeutlicht wird. Zum heiligen Vinzenz Ferrer kam einst eine Frau. Sie beklagte sich bitter über ihren Mann. Er sei so brummig und so jähzornig. Man könne es schier nicht mehr bei ihm aushalten. Meister Vinzenz möchte jedoch ein Mittel geben, damit der Friede wieder in ihr Haus einziehe. Geh doch zu unserem Kloster, sprach der Heilige und sagte dem Pförtnerbruder, er soll dir etwas Wasser vom Klosterbrunnen geben. Kommt dein Mann dann nach Hause, so nimm du einen Schluck von dem Wasser. Behalte es aber vorsichtig im Mund, dann wirst du Wunder erleben. Getreulich tat die Frau, was der Heilige befohlen hatte. Als der Mann abends heimkam, begannen gleich wieder Missmut und Ungeduld in ihm sich zu regen. Schnell nahm die Frau von dem geheimnisvollen Wasser und presste die Lippen aufeinander, um ja das Wunderwasser gut im Munde zu behalten. Wirklich, schon bald schwieg der Mann. So war für heute das Ungewitter schnell vorüber. Noch mehrmals versuchte die Frau ihr Geheimmittel und immer wieder der gleiche wunderbare Erfolg. Ihr Mann war seitdem wie umgewandelt. Er gab ihr wieder liebe Worte und lobte sogar ihre Sanftmut und Geduld. Die Frau, ganz selig über ihres Mannes Sinnesänderung, eilte zum Heiligen und berichtete ihm freudestrahlend über den Erfolg des Geheimmittels. Das Wasser vom Klosterbrunnen, das ich dir geben ließ, liebe Tochter, sprach lächelnd Vinzenz, hat dieses Wunder nicht bewirkt, sondern nur dein Schweigen. Früher hast du deinen Mann durch Widerreden gereizt, dein Schweigen hat ihn besänftigt. Nun könnte diese Geschichte auch ein Klischee darstellen, als ob die Frau immer die Quasselnde wäre und der Mann. Denken Sie es auch umgekehrt. Beides kann passieren. Aber vielleicht wäre es ganz gut, so eine Wasserflasche immer bei uns zu haben. Und wenn wir uns ärgern wollen, schnell einen Schluck davon zu trinken. Ich wünsche Ihnen jedenfalls von diesem himmlischen Wasser einen guten Vorrat und mir auch. Denn Sie dürfen mutig sein, sanft mutig. Amen.